durch den Orgasmus beim Sex, entweder mit einem Partner, einer Partnerin oder auch als Selbstbefriedigung, wird ein ganzer Cocktail an Hormonen ausgeschüttet, der beruhigende Wirkung hat. Dazu gehört Oxytocin, das Kuschelhormon, aber auch verschiedene andere Hormone. So, und das führt erstmal dazu, dass... Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Manche von euch wissen vielleicht schon, dass ich AG1 seit über 3 Jahren täglich nehme. Deshalb freut es mich extrem, dass Sie jetzt auch diesen Auf- und Ab-Podcast unterstützen. AG1 ist ein Vitamin-Mineral-Probiotik-Drink, der speziell dazu entwickelt wurde, auf einfache Art und Weise unseren Nährstoffbedarf zu decken. Das Allerbeste wäre natürlich, wenn wir unsere Vitamine und Mineralstoffe über Obst, Gemüse und Co. Zu uns nehmen würden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann ganz oft gar nicht so viel essen, damit ich meinen Nährstoffbedarf darüber abdecken kann. Und genau hier hilft mir AG1. Damit bekomme ich genug Vitamine, Mineralstoffe, Probiotika, die mein Körper braucht und dazu auch noch sogenannte Adaptogene, die mir dabei helfen, meinen Stress besser zu regulieren. Ich werde ganz oft gefragt, was genau bringt denn AG1? Und meine ehrliche Antwort ist, ich kann es nicht zu 100% exakt sagen, weil ich eine ganze Reihe von Dingen tue, um meine mentale und körperliche Gesundheit zu unterstützen. Aber ein Baustein davon ist eben AG1. Und ich kenne zwar noch keine Studie, die exakt die Vorteile von AG1 belegt, ich kenne aber Dutzende von Studien, die zeigen, dass die Inhaltsstoffe, die in AG1 enthalten sind, dazu führen, dass wir ein höheres Energielevel haben, besseren Fokus haben und uns besser regenerieren und schlafen. Wenn ihr AG1 auch mal testen möchtet, dann geht einfach auf drinkag1.com/aufundab und da erwartet euch ein ganz besonderes Paket. Denn zu eurer Bestellung erhaltet ihr noch kostenlos einen Jahresvorrat von Vitamin D3 und dazu noch 5 sehr praktische Päckchen für unterwegs. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Auf und Ab Podcast. In der heutigen Episode möchte ich mit ein paar Fragen, Mythen, Unwahrheiten aufräumen rund um mein Lieblingsthema und das ist das Thema Schlaf. Dinge, die ich auf Social Media Kanälen, bei meinen Vorträgen, in Trainings immer wieder gefragt werde und die auch teilweise falsch im Internet oder halbwahr in anderen Quellen kursieren. Lass uns gleich einsteigen. Eine der mit Abstand häufigsten Fragen oder Missverständnisse, die ich immer wieder höre, ist, dass ganz schnell einschlafen etwas Gutes ist. Ganz oft im Kontext, wenn ich Menschen frage, wie lange braucht ihr zum Einschlafen, dann gibt es natürlich die Gruppe, die Einschlafprobleme hat und sagt, ja, 20, 30, 45 Minuten über eine Stunde oder sehr häufig wechselnd. Und dann ist immer die Gruppe, die da mit so einem gewissen Stolz oder einer Selbstzufriedenheit dann sagt, bei mir geht es in wenigen Sekunden oder in 1-2 Minuten. Das sind häufig auch die, die immer einschlafen können, also auch keine Probleme mit Mittagsschlaf haben, zu jeder Tages- und Nachtzeit schlafen können. Und der Punkt ist, natürlich ist es nicht schön, ein Einschlafproblem zu haben, wenn es zu lang dauert. Aber wenn es zu kurz dauert, und mit zu kurz meinen wir typischerweise unter 5 Minuten, dann ist das ein sehr stabiles Indiz dafür, dass wir zu viel Schlafdruck in unserem System haben. Schlafdruck ist etwas, ein Synonym für das Molekül Adenosin, was wir alle in unserem Gehirn haben. Das heißt, jetzt, während wir wach sind, steigt bei uns der Adenosinstand. Und je höher der Adenosinstand ist, desto müder werden wir. Das heißt, je länger wir wach sind, desto mehr Schlafdruck. Und wenn wir schlafen, wird Adenosin abgebaut. Deshalb fühlen wir uns auch nach einem Mittagsschlaf einfach frischer, weil weniger Adenosin im Gehirn ist. Heißt, wenn wir also wenige Sekunden oder ganz wenige Minuten immer zum Einschlafen brauchen, dann liegt die Hypothese nahe, dass wir eben sehr viel Adenosin haben und damit einen Schlafmangel und oder einen Tiefschlaf- oder REM-Schlafmangel haben. Also, Ganz, ganz schnell einschlafen ist nicht nur gut, sondern kann eben ein Indiz dafür sein, dass wir übermüdet sind und von etwas mehr oder besserem Schlaf durchaus profitieren würden. Das Zweite, was ich immer wieder höre, ist, und auch da kommen Menschen zu mir, zeigen mir vielleicht ihre Tracking-Daten mit einem Aura-Ring oder einem Whoop-Strap oder so und sagen, hey Chris, ich habe da immer diese Aufwacher, wie werde ich die denn los? Das heißt, hier ist so der Mythos, dass eine Nacht nur dann gut ist, wenn wir völlig ununterbrochen durchschlafen. Und auch das stimmt nicht. Menschen wachen bis zu 20 Mal pro Nacht auf. Es sind sogenannte Micro-Arousals. Aber an viele davon können wir uns einfach nicht mehr erinnern. Aber das ist ganz normal. Das hat einen physiologischen Grund, dass wir noch in der Zeit, als wir nicht geschützt geschlafen haben, dass wir uns einfach kurz orientieren konnten, ob wir noch in Sicherheit sind, ob sich um irgendwas zu kümmern ist. Zum Problem wird es nur dann, wenn diese Aufwacher zu lange andauern, beziehungsweise es zu lange dauert, bis wir eben wieder einschlafen, dass die rasenden Gedanken eintreten, was beim nächsten Tag passiert, etc. Also, falls ihr euch dran erinnern könnt ab und zu oder mal auf Toilette müsst oder auch in euren Daten, falls ihr trackt, diese Aufwacher seht, entspannt euch, ganz normal. Erst wenn die zu häufig werden und zu lange dauern, dann ist etwas, worum wir uns kümmern müssen. Drittes Thema, was ich eigentlich nach jedem Vortrag, den ich halte, gefragt werde: Chris, wie sieht's denn mit Alkohol aus? Das hilft doch beim Einschlafen. Und ja, es stimmt. Alkohol verkürzt die sogenannte Einschlaflatenz, wie wir sagen, also die Dauer, die wir brauchen, um einzuschlafen, weil es wirkt beruhigend, sedierend. Aber nur weil es die Einschlafzeit verkürzt, heißt noch lange nicht, dass es eine gute Einschlafhilfe ist. Denn Alkohol ist ein Nervengift und die Abbauprodukte mit dem Alkoholstoffwechsel, die wirken sich in unserem Körper derart aus, dass unsere gesamte Schlafarchitektur zerstört wird. Das heißt, es stört unseren Tiefschlaf, unseren REM-Schlaf. Die Aufwachphasen werden noch häufiger, unser Urindrang steigt. Das heißt, wir müssen noch häufiger auf Toilette. Insgesamt ist unser Körper im Stressmodus, das autonome Erregungslevel wird erhöht. Und das ist etwas, was eben die Erholung im Schlaf stört bzw. zerstört. Also meine Empfehlung ist ganz klar, so früh wie möglich am Tag Alkohol trinken. Klingt jetzt erstmal lustig, aber wenn man nicht ganz drauf verzichten möchte, dann so viel Zeit wie möglich zwischen der letzten Alkoholeinnahme und dem ins Bett gehen bzw. dann einschlafen bringen. So kann der Körper im Wachzustand den Alkohol noch zersetzen, nüchtern werden und dann stört es zumindest nicht unseren nächtlichen Schlaf. Insgesamt würde ich persönlich gucken, den Alkoholkonsum auf ein Minimum zu reduzieren. Ich habe da eine eigene Episode zugemacht, die sehr, sehr viele Menschen berührt hat. Sie ist viral gegangen auf vielen Plattformen und auch für viele Menschen tatsächlich dazu gebracht hat, keinen Alkohol mehr zu trinken. Aber das heißt nicht, dass wir asketisch leben, dass wir uns irgendwie den Spaß verderben wollen, sondern hört da mal rein. Ich verlinke die Episode in den Shownotes und dann könnt ihr euch euer eigenes Bild machen, was das dann auf euren Alkoholkonsum entsprechend macht. Aber um es hier abzuschließen, es hilft schneller einzuschlafen, aber es gibt so viel bessere Strategien, um das autonome Erregungslevel runterzufahren und eben ohne die Nebenwirkungen auf unseren Schlaf entsprechend runterzukommen. Eine sehr ähnliche Fragestellung kriege ich immer rund um das Thema Kaffee, Koffein allgemein. Da haben die meisten Menschen ja schon mitbekommen, dass es wohl nicht so gut sei, Koffein oder Kaffee zu trinken, weil es Auswirkungen auf den Schlaf hat. Aber im gleichen Atemzug berichten viele Menschen, dass sie eine Ausnahme sind, dass sie ganz locker nach dem Abendessen noch ein Tässchen oder auch zwei Kaffee trinken können, Espresso oder wie auch immer, ist ja in sozialen Angelegenheiten beim Abendessen gehen oder so durchaus üblich. Jede Bedienung, die aufmerksam ist, fragt einen, ob man denn noch einen Espresso haben möchte. So, und viele Menschen sagen eben, dass es kein Problem ist, denn sie können danach wunderbar einschlafen. und auch durchschlafen. Und schließen aus diesen zwei Fakten, dass der Einfluss auf den eigenen Schlaf ja dann nicht so schlimm sein kann. So, und bevor ich hier auf die Physiologie von Koffein gehe, auf die Wirkung, auch dazu haben wir eine Episode gemacht, die ich verlinken werde. Aber nochmal, wir haben vorhin über Einschlafen, schnell einschlafen und durchschlafen gesprochen. Viele, viele Menschen bewerten ihren Schlaf genau an diesen zwei Kriterien. Kann ich schnell einschlafen, schlafe ich durch? Und wenn beides passiert, dann denken sie, dass ihr Schlaf mindestens mal nicht schlecht bzw. sogar gut ist. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille, nicht mal die halbe Wahrheit. Denn wir können schnell einschlafen, durch zum Beispiel zu viel Adenosin. Wir können auch durchschlafen. Aber es gibt dieses Phänomen, das wir Junk Sleep nennen. Junk Sleep bedeutet, dass obwohl wir eigentlich schlafen, trotzdem nicht in die Erholungsphasen des Schlafes kommen. Junk Food kennen wir alle. Junk Food bedeutet, dass wir zwar genug Kalorien über die Nahrung zu uns nehmen, aber eben nicht die richtigen Makro- und Mikronährstoffe. Und ganz ähnlich ist es beim Junk Sleep. Wir schlafen zwar schnell ein, schlafen durch und vielleicht auch lang genug, 6, 7, 8 Stunden, aber wir fühlen uns nicht erholt, sprich kein gutes Energielevel am nächsten Tag. Und ein Grund für diesen Junk Sleep, ein sehr weit verbreiteter, den Menschen aber so nicht zuordnen, ist tatsächlich Koffein. Und zwar Koffein zu nah am Schlaf entsprechend eingenommen. Denn, und das ist wichtig zu verstehen beim Koffein, Koffein hat eine sehr lange Halbwertszeit. Das heißt, es dauert lange, bis Koffein vollständig abgebaut wird. Um ein paar Zahlen zu nennen, es gibt physiologische Unterschiede zwischen Menschen, aber so ein Mittelwert, der relativ stabil ist, ist, dass die Halbwertszeit von Koffein um die 6, 7 Stunden beträgt. Aber das Konzept der Halbwertszeit bedeutet nicht, dass nach 6, 7 Stunden abgebaut ist, sondern dass es auf 50% reduziert ist. Deshalb der Name Halbwertszeit. Das heißt, nach weiteren 6, 7 Stunden auf 25% reduziert, etc. Heißt, wenn wir wirklich erholsam schlafen wollen, dann ist die Empfehlung wirklich so 10 bis 12 Stunden vor dem Einschlafen kein Koffein mehr zu uns zu nehmen. Bedeutet also konkret, wenn man sagt, man möchte um 11 Uhr schlafen, dann wäre so Richtung 13 Uhr nachmittags die letzte Koffeineinnahme zu empfehlen. Auch da gibt es Unterschiede. Bei manchen ist es ein bisschen schneller, bei manchen ein bisschen langsamer. Aber das als eine gute Daumenregel. Und jetzt Vorsicht. Ich weiß, dass hier unter den ZuhörerInnen es viele gibt, die ihren Schlaf auch tracken. Und die berichten und auch Tests gemacht haben, ich habe diese Tests selber schon gemacht, dass man da in den Tiefschlaf- und oder REM-Schlafphasen keine Unterschiede mit Koffeineinfluss sieht. Aber hier müssen wir ganz klar sagen, da kommen diese Tracker, so gern ich sie auch mag, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen, da kommen sie an ihre Grenzen. Denn diese Tracker können nur eine Abschätzung machen, in welchen Schlafphasen wir sind. Das ist nicht die medizinische Wahrheit. Dafür müssen wir wirklich unsere Gehirnwellen anzapfen und messen. Und wenn wir das tun, dann sehen wir tatsächlich, dass selbst wenn wir in einem Tracker, der keinen medizinischen Goldstandard hat, keine Veränderungen durch Koffein sehen, dass in medizinischen Geräten wirklich Veränderungen in den Gehirnwellen festzustellen sind. Denn zum Beispiel dieser Tiefschlaf, wird ja auch im Englischen Slow Wave Sleep genannt, der charakterisiert sich eben dadurch, dass unsere Gehirnwellen sehr langsam sind. Und da sehen wir eben mit Koffein, was ein Stimulanz ist. Es aktiviert unser System, dass wir eben da nicht so richtig in diese erholsame Tiefschlafphase kommen. Also an Koffein per se nichts auszurichten. Timing und Menge sind hier relevant. Man sagt grob 350 Milligramm am Tag, was je nach Stärke des Kaffees so 3 bis 4 Tassen sind. Und das eben mit diesen 10 bis 12 Stunden Abstand zur gewünschten Einschlafuhrzeit. Okay, dann gibt's einen weiteren Mythos, eine These, die so rumschwirrt, und das ist, dass der Schlaf vor Mitternacht der beste ist. Und da gibt's manche Menschen, die sagen da wunderbar, weil ich bin immer um 10 im Bett. Und dann gibt's andere, die entweder Chronotypus bedingt. Also es gibt verschiedene Chronotypen, manche, die fühlen sich besser, wenn sie früh ins Bett gehen und früh aufstehen, sogenannte Morgenlerchen. Und dann gibt es aber auch die Nachteulen, die lieber ein bisschen länger wach bleiben. Und dementsprechend auch länger schlafen. Für die ist es oft eine Herausforderung, vor Mitternacht ins Bett zu gehen, und die hinterfragen diese Aussage, dass eben der Schlaf vor Mitternacht der beste ist. So, was ist von der Aussage zu halten? Da ist etwas Wahrheit dran, wie so oft an Mythen, aber wir müssen auch mit einer gewissen Objektivität da drauf gucken. Fakt ist, wir als menschliche Wesen, sind von der Evolution dazu gemacht, wenn es draußen hell ist, aktiv zu sein, und wenn es dunkel und Nacht ist, zu schlafen. Das ist die Grundlogik. Das heißt, je mehr wir uns von dieser Logik verabschieden, Stichwort Schichtdienst etc., dann hat das gesundheitliche Konsequenzen für uns. Aber das heißt nicht, dass wir, sobald die Sonne untergegangen ist, zwingend schlafen müssen. Grundsätzlich ist es aber so, dass unsere Schlafarchitektur so ausgerichtet ist, dass in den ersten Stunden der Nacht der Tiefschlafanteil höher ist, da wo wir uns körperlich erholen, und in den frühen Morgenstunden der REM-Schlafanteil, wo wir uns emotional erholen, eben einen höheren Anteil hat. Das bedeutet, die ersten Schlafzyklen sind die, und daher kommt dieser Mythos, dass der Schlaf vor 12 eben der beste ist. Da geht es nicht zwingend um diese 12 Uhr genau als Uhrzeit. Unsere innere Körperuhr hat diese menschliche Uhr, die nach Minuten gilt, nicht. Aber die ersten Stunden der Nacht sind eben besonders effektiv und besonders erholsam. Was nehmen wir daraus? Wenn wir vom Chronotypus und von unserem Job und von unserem Lifestyle, vom Familienleben es schaffen, Richtung 22:30, 23:30 im Bett zu sein und da auch gut einschlafen können, dann ist es etwas, was ich nicht künstlich zerstören würde. Sprich, noch unnötig 2-3 Stunden Fernseh gucken, Netflix gucken, YouTube gucken oder wie auch immer. Sondern wenn man Müdigkeitssignale empfängt, dann die dann auch ernst nehmen und dann auch probieren zu schlafen. Das ist bei manchen, wie gesagt, eher Richtung 22:30, bei anderen ist es vielleicht 12:30. Von daher, nehmt diese 12 Uhr, diese Mitternacht nicht auf die Minute genau wörtlich, aber auch für Nachteulen gilt, bitte guckt, dass ihr nicht euch unnötig bis um 2, 3, 4 Uhr die Nächte um die Ohren schlägt. Wie gesagt, bei manchen Menschen ist das berufsbedingt so, und dafür können wir alle dankbar sein. Das sind oft Menschen, die da daran arbeiten, dass unsere Infrastruktur, unser Sozialleben, insgesamt unsere Gemeinschaft gut funktioniert. Aber wenn wir es uns aussuchen können, und ich habe KlientInnen, mit denen ich arbeite, die wären eigentlich soweit durch und könnten um 12:30 ins Bett gehen und verdaddeln dann entweder vor der PlayStation oder vor YouTube oder vor Netflix oder vor einem Buch oder wie auch immer nochmal 2-3 Stunden. Und davon würde ich tatsächlich abraten. Also je besser wir um diese Mitternacht im Bett sein können, wenn es unser Chronotypus zulässt, desto eher würde ich genau das dann auch machen. Okay, eine weitere Frage, die ich oft gestellt kriege, manchmal mit einem gewissen Kichern oder einem Lachen oder dann auch im Nachgang, wenn das Publikum weg ist und man unter vier Augen ist, ist die Frage, ob Sex den Schlaf fördert oder eher stört. Und auch hier müssen wir ein bisschen differenziert drauf gucken, denn es gibt zwei gegenläufige Effekte. Zum einen, durch den Orgasmus beim Sex, entweder mit einem Partner, einer Partnerin oder auch als Selbstbefriedigung, wird ein ganzer Cocktail an Hormonen ausgeschüttet, der beruhigende Wirkung hat. Dazu gehört Oxytocin, das Kuschelhormon, aber auch verschiedene andere Hormone. So, und das führt erstmal dazu, dass unser autonomes Erregungslevel sinkt, und das führt dazu, dass wir leichter einschlafen können und auch in den Tiefschlaf kommen. Das ist der eine Effekt, der pro Einschlafen und pro Schlaf wirkt. Es gibt auch einen gegenläufigen Effekt, und zwar, da geht es darum, wie körperlich intensiv der Vorgang ist. Grundsätzlich, nicht nur beim Thema Sex, sondern insgesamt bei der Bewegung, sagen wir, dass wir idealerweise 3 Stunden vor dem Einschlafen unseren Puls nicht mehr über 125 Schläge pro Minute pushen sollten. Denn das ist ein Aktivitätssignal für den Körper, das erhöht den Puls. Und je nach Fitnesslevel braucht es eine gewisse Zeit, um den wieder in die Homöostase, ins Gleichgewicht zu bringen. Aber es steigt auch der Kohlendioxidanteil im Blut, unsere Körperkerntemperatur steigt durch die Bewegung. Auch das ist eher das Gegenteil von dem, was wir wollen, denn wir wollen die Körperkerntemperatur absenken, um gut schlafen zu können. Von daher, das, was für Bewegung allgemein gilt, gilt jetzt natürlich hier auch im Kontext vom Sex. Und ohne jetzt hier zu sehr in Details einsteigen zu wollen, aber wir können uns vorstellen, dass es verschiedene Abstufungen, verschiedene Ausprägungen, verschiedene Intensitätsgrade von Sex gibt. Deshalb meine Empfehlung wäre, vor dem Schlafen, in den Minuten oder Stunden vor dem Schlaf, eher die Praktiken und eher die Intensitätsstufen zu wählen, die eben den Puls nicht zu stark anheben lassen, die Körperkerntemperatur nicht zu stark anheben lassen und eben die etwas körperlich intensiveren Ausprägungen dann eher für die Morgenstunden oder Mittagsstunden zu nehmen. Das Ganze sage ich jetzt mit einer Einschränkung, denn die Frequenz, mit der Menschen Sex haben, variiert natürlich extrem. Und wenn es eher eine Seltenheit in eurem Leben ist, dann würde ich das alles, was ich gerade gesagt habe, komplett vergessen, weil dann geht es nur darum, wenn der Moment stimmt, dass man sich gehen lässt und fallen lässt und das genießt, was man möchte. Wenn es aber etwas ist, was man regelmäßiger, mehrmals pro Woche tut und es damit eine tatsächliche Auswirkung, eine Gewohnheit des Lebens ist und damit eine Auswirkung auf relevant viele Nächte unseres Schlafes hat, dann würde ich tatsächlich gucken, dass ich das, was ich gerade gesagt habe, ein bisschen berücksichtige, dass man sich nicht 2, 3, 4 Nächte pro Woche immer durch diesen zu intensiven Sex am Abend entsprechend den Schlaf und die Erholung im Schlaf damit so ein bisschen zerstört. Okay. Ein Thema möchte ich noch nachschieben, auch das werde ich öfter mal gefragt, und zwar, ob es denn diesen viel zitierten Schönheitsschlaf tatsächlich gibt. Gibt es ja schon in Märchen den Begriff, und den gibt's tatsächlich, aber da geht's gar nicht so sehr um Schönheit. Das heißt, nicht nur etwas, was vielleicht eitle Menschen oder die sich um ihre Optik kümmern, interessiert, sondern es gibt die Schlafphase, nämlich auch hier wieder den Tiefschlaf, wo Zellerneuerung stattfindet. Und daher kommt der Name auch. Das heißt, wenn Menschen zu wenig von diesem Tiefschlaf haben, altern sie schneller. Kennt man aus bestimmten Berufsbranchen, wo sehr wenig geschlafen wird, dass Menschen typischerweise 5 bis 10 Jahre älter aussehen, als sie es tatsächlich tun, weil sie eben zu wenig von diesem Schönheitsschlaf bekommen. Und wenn man aber ausreichend Tiefschlaf kriegt, die Zellerneuerung durch Ausschüttung von Hormonen wie HGH, Human Growth Hormone, menschliches Wachstumshormon, wenn das in ausreichender Menge und Frequenz stattfindet, dann kann der Körper eben diese Zellerneuerung, diese Verjüngung nachts durchführen, und daher der Begriff Schönheitsschlaf, dass man eben diesen Alterungsprozess, dem wir alle unterliegen, dadurch zumindest maximal verlangsamen kann. Daher der Begriff Schönheitsschlaf. Heißt, den gibt es also, der ist aber nicht automatisch eingebaut, sondern passiert nur, wenn wir eben nicht in diesem Junk-Sleep-Modus sind, sondern in diesem Tiefschlaf mit ausreichender HGH-Ausschüttung. Okay, das war's mal diesmal in aller Kürze. Wenn ihr weitere Fragen zu dem Thema habt, schreibt's mir wie immer entweder auf Instagram, auf LinkedIn oder bei YouTube in die Kommentare, damit alles mitlesen können. Wenn du diesen Podcast hilfreich fandest, würde ich mich richtig freuen, wenn du uns auf Spotify und oder Apple eine bis zu 5-Sterne-Bewertung gibst. Und schreib uns auch gerne bei Spotify, gibt es seit neuestem diese Kommentarfunktion, wie du die Episode fandest. Euer Feedback ist wichtig, damit wir uns weiterentwickeln können. Und wie immer, schreibt uns auch, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Gästewünsche habt. Ich kann so viel verraten. Ich habe in den letzten Tagen sehr, sehr viele Interviews aufgenommen, und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten richtig spektakuläre, spannende, inspirierende Gäste haben. Deshalb, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und viel Freude beim Auf und Ab eures Lebens.